Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast des Sri Aurobindo Centers Berlin, zu Sri Aurobindos philosophischem Hauptwerk Life Divine, das göttliche Leben. Heute zum Thema Der Fortschritt zum Wissen, Gott, Mensch und Natur, Teil 1. Wir hatten in unserem letzten Podcast gesehen, dass das, was wir spirituelle Evolution nennen, der Schlüssel zu allem ist, zu einem wirklichen, allumfassenden Wissen, zu einer Harmonisierung und Integration von allen Welten, Daseinsformen und Erfahrungswirklichkeiten in ein großes Ganzes und auch zum eigentlichen Sinn und Ziel unserer individuellen Existenz hier in der materiellen Welt und damit auch zu dem Weg, der vor uns liegt, und den wir beschreiten müssen. Und um uns darin, als der Mensch, der wir heute sind, richtig verorten zu können, müssen wir uns diese spirituelle Evolution in ihren einzelnen Schritten etwas deutlicher bewusst machen. Genau dies werden wir heute und in unserem nächsten Podcast tun. Die Evolution des Geistes, und dafür steht der Begriff spirituelle Evolution, beginnt mit einer Involution, mit einer Einfaltung des Geistes, der göttlichen Existenz, der spirituellen Wirklichkeit in das Unbewusstsein der Materie. Dies ist sozusagen der Ausgangspunkt. Und da diese spirituelle Wirklichkeit in ihrem eigentlichen Wesen ewige Existenz, ewiges Bewusstsein und ewige Wonne ist, so muss genau dies auch in und durch die Schöpfung nach und nach hervortreten. In Kräften und Formen, die diese Wirklichkeiten ausdrücken oder verkleiden. Existenz manifestiert sich aus dem reinen Unbewusstsein heraus zunächst als Materie, als materielle Substanz. Bewusstsein, in der Materie selbst enthalten, aber noch nicht manifestiert, tritt zunächst als Leben in Erscheinung. Leben in Form von ersten, vitalen Vibrationen, belebt, aber unbewusst, wie in der Amöbe oder dem Pantoffeltierchen. Dann beginnt das Bewusstsein durch die Lebensform zu tasten. Es versucht, sich selbst zu finden, in immer höheren, komplexeren Lebensformen. Und es passt die materielle Form, die materielle Substanz immer wieder neu dem neuen und vollständigeren Ausdruck an. Das Unterbewusste wächst nach und nach in etwas Bewusstes, das wir nun Unwissenheit, Ignorance nennen. Eine erste mentale Wahrnehmung zeigt sich, kein Denken, sondern ein Lebensmental, das äußere Kontakte mit der Welt und mit den Dingen mit einer inneren Empfindung, einem Gefühl verbindet und sich damit dieser Dinge erstmals bewusst wird, wenn auch nur gefühlt bewusst. Wir nennen es dann oft instinktiv. Und durch dieses Gefühl, diese Empfindung, tritt nun erstmals auch das hervor, was einmal Wonne sein wird. Noch in seiner verminderten Form von Freude und Leid. Im Menschen erscheint Bewusstsein dann als mental, das sich selbst und die Welt deutlich klarer wahrnimmt. Auch im Mental ist das Bewusstsein, wie wir aus eigener Erfahrung nur allzu gut wissen, zerteilt und begrenzt. Und doch wird hier erstmals die Möglichkeit sichtbar, dass Bewusstsein integral, allumfassend sein kann, dass es vollständig hervortreten kann. Und genau dieses vollständige, integrale Hervortreten von Bewusstsein ist das Ziel der sich entwickelnden und entfaltenden Natur. Der Mensch ist zunächst einmal gekommen, um sich im Universum zu behaupten, aber eben auch, um sich zu entwickeln und letztlich über sich selbst, über das Menschsein hinauszuwachsen. Er muss das, was er bislang nur zum Teil ist, vollständig werden. Ein wirklicher Mensch, im höchsten Sinne. Er muss sein noch unvollständiges Bewusstsein in ein integrales Bewusstsein weiten, muss die Welt und sein Umfeld beherrschen, doch ebenso zu einer Harmonie und Vereinigung mit dieser Welt gelangen. Er muss seine wahre Individualität verwirklichen und diese dann ebenso in das kosmische Selbst und in eine universale und spirituelle Seinsseligkeit weiten. Und ganz offensichtlich verfolgt die Natur dabei einen bestimmten Weg oder Prozess. Zunächst eine Züchtigung und Regulierung und eine Transformation all dessen, was dunkel, falsch oder verdreht und unwissend in uns ist, und schließlich ein Aufstieg in eine freie, weite und lichtvolle Harmonie von Wissen, Wille, Empfinden, Handeln und Charakter. Denn dieses Ideal hat uns die Natur buchstäblich in den Kopf gesetzt. Es ist unserer mentalen und vitalen Substanz eingeboren, immanent. Selbsterweiterung, Selbsterfüllung, Selbstentwicklung in das, was wir in unserem verborgenen Geist und Selbst sind, und zwar hier in dieser materiellen, manifestierten Existenz, ist das Ziel, wofür der Mensch erschaffen wurde. Und wir können es nur erreichen, indem wir in ein weiteres Sein und ein weiteres Bewusstsein wachsen. Der, man könnte sagen, äußere Mensch, der den Begrenzungen seiner äußeren Natur unterworfen ist, muss zum inneren, wirklichen Menschen werden, Meister seiner selbst und seiner Umwelt und universal in seinem Sein, seinem Bewusstsein. Oder anders gesagt, der menschliche Mensch muss zum göttlichen Menschen werden. Die Kinder des Todes müssen zu Kindern der Unsterblichkeit werden. Und dies ist ein entscheidender Schritt, ein Wendepunkt in der Evolution, ein kritisches, essentielles Stadium in der irdischen Entwicklung, in der Erdnatur und damit auch in der gesamten Schöpfung, im gesamten Universum. Die erste Schlussfolgerung, die wir daraus ziehen können, ist die, dass dieses Wissen, zu dem wir gelangen müssen, nichts mit dem Intellekt zu tun hat. Es ist weder richtige Meinung, noch richtiger Glaube oder irgendeine vermeintlich wahre Information über uns selbst, die Welt oder andere Dinge. Denn all dies ist nur unsere menschliche Idee von Wissen. Für unser Mental, für unseren Intellekt mag es genügen, ein Konzept zu entwickeln, eine Vorstellung von Gott, von der Welt, von uns selbst. Ein Konzept, das durchaus weit, allumfassend, mental, integral sein kann, wie etwa in dem, was Sri Aurobindo unserem Mental, unserem Denken in seinen Schriften vermittelt. Doch dies ist bei weitem nicht weit genug. Nicht weit genug für den Geist, den Spirit. Es macht uns nicht zu bewussten Kindern der Unendlichkeit. Tatsächlich ist wirkliches Wissen ein Bewusstsein, das die höchste Wahrheit in unmittelbarer Wahrnehmung und Selbsterfahrung empfindet. Oder anders gesagt, wir müssen dieses Höchste, das wir wissen, tatsächlich werden und sein. Und deshalb kann es auch nicht unser Ziel sein, unser Leben und unser Handeln danach auszurichten, was wir intellektuell oder aus unserer praktischen Lebenserfahrung für wahr und richtig halten, also eine ethische oder vitale Erfüllung. Wir müssen in unser wahres Sein wachsen, in das Sein des Geistes, in das Sein der höchsten und universalen Existenz, des höchsten und universalen Bewusstseins, der höchsten universalen Seligkeit. Sat Chit Ananda. Dies nun führt uns zu einer weiteren Schlussfolgerung. Denn dass wir zu diesem wahren Sein werden sollen, bedeutet im Umkehrschluss, dass wir es aktuell, zumindest in dem, was wir für uns selbst halten, noch nicht sind. Das, was wir Ich nennen, ist eine äußere Formulierung. Eine schlechte oder auch falsche Übersetzung dieses wirklichen, tatsächlichen Seins in die Formen und Wirkweisen der Unwissenheit. Und dieses Ich blickt deshalb auch nicht auf die göttliche Existenz und sagt, ich bin das. Ebenso wenig wie unsere Mentalität, unser Denken, Fühlen, Empfinden, das spirituelle Bewusstsein ist. Und auch unser Wille ist nicht diese Bewusstseinskraft, und unsere Erfahrungen von Freud und Leid, selbst die höchsten Freuden, die höchsten Ekstasen, sind nicht die Seinseligkeit des Höchsten, des wahren Seins. Im Äußeren, in dem, was wir gewöhnlich sind, sind wir immer noch ein Ego, das das Selbst abbildet. Eine Unwissenheit, die zu wissen wird oder werden muss, ein Wille, der sich müht, in die wahre Kraft zu finden, ein Verlangen, eine Sehnsucht, ein Begehren, das nach Seinsseligkeit sucht. Wir müssen uns selbst werden, indem wir über uns selbst hinausgehen. Dies ist die schwierige und in gewisser Weise paradoxe Aufgabe, die vor uns liegt. Wir müssen das uralte Rätsel lösen, das uns die dunkle Sphinx des Unbewusstseins von unten und in unserem Inneren mit auf den Weg gegeben hat, und ebenso das, was uns die lichtvolle, verschleierte Sphinx des grenzenlosen Bewusstseins und der ewigen Weisheit von oben stellt. Das Kreuz für die Krone zu tauschen, über unser Ego hinauszugehen und unser wahres Selbst zu werden, uns unseres wirklichen Seins bewusst zu werden, es zu besitzen und eine tatsächliche Seinsseligkeit zu besitzen, dies ist die eigentliche und letzte Bedeutung unseres Lebens hier auf der Erde, ist der verborgene Sinn unserer individuellen und irdischen Existenz. Wir halten also an dieser Stelle fest, dass intellektuelles Wissen und praktisches Handeln Ausdrucksformen der Natur sind, durch die wir Menschen bereits einiges von dem ausdrücken können, was in uns ist. Ein bestimmtes Sein, Bewusstsein, Energie, Kraft und Freude, die uns wiederum dazu befähigen und anspornen, mehr zu wissen, mehr auszudrücken, mehr zu verwirklichen. Doch unser Intellekt, unser mentales Wissen und unser Wille im Wirken sind nicht unsere einzigen Mittel, sind nicht die einzigen Ausdrucksformen und Instrumente unseres Bewusstseins und unserer Kraft und Energie. Unsere Natur und das Spiel unserer Natur ist komplex. Und was wir davon in uns entdecken und nach vorne bringen, müssen wir erhöhen und verfeinern, müssen es in seinen weitesten und reichsten Formen für das eine Ziel nutzen, Bewusstwerdung. Wir müssen immer weiter wachsen, in dem, was wir in uns und durch uns verwirklichen, in unserer Wahrnehmung des Selbstes und der Dinge, in der Kraft und Freude des Seins, die sich durch uns ausdrückt. Und wir müssen dieses Wachsen und Werden in der Welt und in uns in einer Weise ausdrücken, die uns immer weiterführt. Zum Höchsten und Weitesten, was möglich ist, hin zum Universalen und Grenzenlosen. All das, was der Mensch und die Menschheit verwirklicht hat, all seine Bemühungen, all sein Wirken in Gesellschaft, Kunst, Ethik, Wissenschaft, Religion, alles, was sein mentales, vitales, physisches und spirituelles Dasein erweitert hat, sind Episoden dieses einen großen Dramas. Der Bemühung der Natur, ihrem Tasten nach immer größerer Höhe und Weite, nach Bewusstwerdung. Und hier nehmen wir sehr schön wahr und folgen dabei der Linie, die Sri Aurobindo im Human Cycle, im Zyklus der menschlichen Entwicklung, entrollt, welche göttlichen Aspekte sich in welchen Formen, auf welchen Linien in der Menschheit entfalten. Denn in die Natur des richtigen Handelns, der Liebe, Stärke und Reinheit, in das wahre und ewige Gute zu wachsen, ist und war seit jeher das Ziel, die treibende Kraft der Ethik. Zu genießen und uns in die Harmonie seiner ewigen Schönheit und Wonne zu formen, ist und war immer Ziel und Erfüllung der Kunst oder all dessen in uns, in der Menschheit, was der Ästhetik huldigt, was Schönheit zum Ausdruck bringen möchte. Zu wissen, die ewigen Prinzipien der Wahrheit zu kennen und diese zu sein, ist und war allzeit das Ziel von Wissenschaft, Philosophie und Forschung. Zum Göttlichen in Form einer spirituellen Gegenwart zu gelangen, sich mit ihm in seiner Essenz zu vereinen, ist letztlich der wahre Kern einer jeden Gottsuche, der Religio, wörtlich Rückbindung, sich wieder verbinden. Und der sich entfaltende, unendlich vielfältige, expandierende, pulsierende Lebensfluss wird sich nach vielen Windungen schließlich in den Ozean der göttlichen Liebe, der göttlichen Fülle, der göttlichen Harmonie, der göttlichen Macht und der göttlichen Wonne ergießen. Diese dem Leben immanenten göttlichen Aspekte in der materiellen Schöpfung offenbaren. All die Konflikte, all das Ringen zwischen diesen Elementen, Religion, Wissenschaft, Philosophie, Ethik, Lebenskraft und Lebensfreude, Kunst und Kultur, im Kollektiv wie in uns selbst, aber haben allein diesen tieferen Sinn. Sie werden genau durch diesen Prozess, diese Reibung dazu geführt, sich zu individualisieren, ihr Profil zu schärfen, sich gegenseitig von Falschheit und Begrenztheit zu befreien, dann sich gegenseitig zu erkennen, wahrzunehmen und schließlich das Gefühl zu entwickeln, komplementär, füreinander nötig zu sein, um am Ende in ihren jeweils eigenen göttlichen Ursprung und damit gleichermaßen in die große, allumfassende Synthese zu finden. Unabhängig also von den zeitgebundenen und begrenzten Zielen all dessen, was die Menschheit hervorgebracht hat, sie haben nur diesen eigentlichen Sinn. Dies ist die Grundlage und die Kraft, die alles antreibt. Und dieser Sinn, dieses Ziel ist das, was die vedischen Seher als tatsächliches Wissen bezeichnet haben. Ein Individuum, das in die göttliche Universalität und höchste Grenzenlosigkeit wächst, diese erlangt, in ihr lebt, sie besitzt, dass sie ist, weiß, fühlt und ausdrückt. Dies nannten die damaligen Seher Unsterblichkeit. die göttliche Krönung des Menschseins. Wir wissen selbst und erfahren es täglich, dass wir diesen Weg Schritt für Schritt gehen müssen. Die Natur unserer Mentalität, unseres menschlichen Daseins, die Begrenzungen, die uns unsere Sinne und unser Körper auferlegen und die Art und Weise, wie wir deshalb uns selbst und die Welt betrachten, zwingen uns dazu. Und zu Beginn und über einen langen Zeitraum erfahren und betrachten wir die Welt in Begriffen von Vielheit. Eine Vielheit, die sich, wenn wir wissen wollen, wenn wir Wissen suchen, um drei Zentren, drei zentrale Begriffe dreht. Mensch, das Individuum, die eigene Existenz, Gott und Natur. Zunächst einmal sehen wir uns selbst als offenbar von allem anderen getrennte Existenz. Und doch untrennbar mit all dem, was uns umgibt, mit dem Dasein verbunden. Wir streben danach, eigenständig, autark, unabhängig zu sein, und sind es doch nie. Denn unsere Geburt, unser Leben, unsere Entwicklung, all dies geschieht immer mit Hilfe und Unterstützung anderer. Und nie unabhängig vom universalen Sein und der universalen Natur. Doch immerhin erkennen und erfahren wir uns selbst, zumindest in unserer gewöhnlichen, unwissenden Natur, unmittelbar, in unmittelbarer Identifikation. Denn das zweite Zentrum, die Welt, die Natur und auch andere Menschen oder individuelle Daseinsformen wie Pflanzen und Tiere, nehmen wir nur indirekt wahr, durch unser Mental, durch unsere Sinne. Diese anderen sind uns sehr nah, sind fast wie wir selbst und sind doch immer anders. Jeder oder jedes Element in der Natur geht seinen eigenen, gesonderten Weg. Und doch folgen alle derselben Bewegung, derselben weiten Bahn der Evolution. Und schließlich blickt der Mensch darüber hinaus noch auf etwas anderes. Oder besser, er erahnt oder vermutet es. Und dies ist in noch höherem Maße indirekt. Denn er weiß davon nur durch das, worauf sein eigenes Wesen abzielt, worauf es hinarbeitet. Oder indem er die Welt beobachtet und sieht, worauf sie hinweist, was sie in all ihrem dunklen und unbewussten Streben und ihren unvollkommenen Formen ausdrücken will. Oder wenn er diese Zeichen nicht sieht oder bewusst erfasst, dann gründet er all diese Dinge, gründet Mensch und Welt, auf irgendeine Beziehung zu etwas Größerem, Unsichtbaren, ohne dass er diese ihm verborgene, grenzenlose Wirklichkeit tatsächlich kennt oder weiß. Und dies nennt er dann Gott und meint damit irgendjemanden oder irgendetwas, dass das Höchste, das Göttliche, der Ursprung, das Allsein ist, die Vollkommenheit oder Vollständigkeit all dessen, was hier nur unvollkommen und unvollständig ist. Das Absolute von dem, was sich hier in unzähligen Formen, Wesen, Kräften und Ereignissen ausdrückt, das Unbekannte, das ihm, wenn er es erkennt, das wirkliche Geheimnis der Dinge eröffnet, die wir im Äußeren zu kennen glauben. Der Mensch hat auf seinem Weg versucht, all dies zu verneinen. Dass er selbst existiert, dass der Kosmos existiert, dass Gott existiert. Doch hinter diesen Verneinungen steht immer das Sehnen, der Drang, die Notwendigkeit zu wissen. Der Mensch spürt, dass er diese drei Begriffe Mensch, Kosmos, Gott irgendwie zusammenbringen muss, vereinen muss. Selbst wenn dies nur dadurch geschehen kann, dass man zwei davon vollkommen unterdrückt oder sie mit dem, was übrig bleibt, verschmilzt. Und deshalb entwickeln sich aus diesem ursprünglichen Sehnen unterschiedliche Traditionen, Philosophien, Erfahrungswirklichkeiten, etwa die, dass der Mensch allein die Ursache von allem ist und alles andere nur Kreationen seines Mentals, seiner Vorstellungskraft, oder dass nur die Natur, die Schöpfung wahr ist und alles andere nur Phänomene von Naturenergie, oder eben, dass nur Gott, das Absolute, wahr und wirklich ist und alles andere Illusion oder ein Schleier einer unerklärbaren Maya. Keine dieser Verneinungen löst letztlich das Problem, befriedigt das im Menschen verborgene und im Äußeren suchende eigentliche Wissen. Diesen Umstand wollen wir nun ein wenig näher betrachten. Es ist offensichtlich, dass der Mensch in dem, was er heute ist, nicht für sich allein sein kann. Er ist vom Ganzen, vom Universum, von der Natur nicht wirklich getrennt. Und er ist ebenso wenig das Ewige und das Allsein. Und deshalb kann die Existenz des Menschen auch nicht das Ganze erklären. Nicht die Schöpfung, nicht das Universum. Ganz im Gegenteil, der Mensch ist, wie wir eindeutig sehen können, ein quasi verschwindend kleiner Ausschnitt des Universums. Sein Mental, sein Vital, sein Körper sind ein winziger Teil des kosmischen Mentals, des kosmischen Lebens, der kosmischen Materie. Und auch der Kosmos, das, was wir von ihm sehen, ist ebenfalls keine Erklärung für alles, was ist, für Existenz, für Dasein. Denn selbst wenn wir alle materiellen Phänomene des Kosmos betrachten und nachvollziehen, wenn wir all seine materiellen Gesetze verstehen, so findet der Mensch, im Universum wie auch in sich selbst, immer wieder Dinge, die jenseits davon sind, die sich einer rein materiellen Erklärung entziehen. Und er sieht noch mehr. Er stellt fest, dass die materielle Welt nur ein Ausdruck, eine Maske, eine äußere Haut von etwas ist, das hinter ihr steht. Nicht einmal der menschliche Intellekt, geschweige denn unsere Intuition oder unser Gefühl, kann sich von der Idee, von der Ahnung lösen, dass es etwas gibt, was Eins oder Einheit ist. Etwas Eines, zu dem all diese Wesen, Mächte, Kräfte und Ereignisse in Beziehung stehen. Etwas, das alles stützt und ihnen eine wirkliche Bedeutung gibt. Der Mensch fühlt, dass es etwas Grenzenloses geben muss. Etwas, das all diese begrenzten Elemente zusammenhält. Etwas, das in diesem sichtbaren Kosmos ist und jenseits von ihm. Etwas, das die tiefere Harmonie all dessen begründet, die wahre Wechselwirkung, den wahren Zusammenhang zwischen all diesen Dingen und ihre grundlegende Einheit. Der Mensch braucht ein Absolutes, auf dem die zahllosen und begrenzten Formen, Kräfte und Ereignisse beruhen, aus dem heraus sie existieren, eine höchste Wahrheit und Wirklichkeit der Dinge, eine Schöpfermacht, eine Kraft, ein Sein, eine höchste Wesenheit, aus dem all dies stammt, hervorgeht, was all dies hervorbringt. Etwas, was all diese vielen Wesen, und auch uns trägt und aufrecht erhält. Wie immer wir es auch nennen, der Mensch muss zu dem Schluss kommen, dass es ein Höchstes gibt, ein Göttliches, einen Ursprung oder die Ursache, ein grenzenloses und ewiges, ein endgültiges und beständiges, eine Vollkommenheit, nach der sich alles sehnt, auf die alles irgendwie ausgerichtet ist, oder ein Alles, ein Allsein, auf das sich alles, jeder und jedes fortwährend und in unsichtbarer Weise hinbewegt. Doch auch dieses Allsein, dieses Absolute ist, für sich selbst genommen, nicht ausreichend. Denn wenn der Mensch sich dem allein zuwendet, dann wendet er sich von dem ab, was er hier, in sich selbst, auf der Erde lösen soll. Er selbst und der Kosmos bleiben ein unerklärbares Mysterium. Seine und unsere Existenz ein Geheimnis ohne Sinn. Ein gewisser Teil unseres Intellektes fühlt sich durchaus in seinem Sehnen nach ewiger Ruhe und ewigem Frieden zu diesem Absoluten, dem Absoluten allein, hingezogen. Doch unser Herz, unser Wille, die stärksten und intensivsten Teile unseres Wesens bleiben zurück. Ohne Sinn, ohne Bedeutung, im Grunde ohne Existenzberechtigung. Ihre Bewegungen, Gefühle, Streben, Sinne, all das, was man im allgemeinen Leben nennt, sind dann, man könnte sagen, Torheiten. Eine Agitation oder Rastlosigkeit, die sich vergeblich, von vornherein vergeblich, gegen die ewige Ruhe der reinen Existenz erhebt oder gegen das ewige Unbewusstsein des Universums. Und der Kosmos, das Universum, es ist oder offenbart sich als eine Lüge des Grenzenlosen, ein sorgfältig gewobenes Netz, eine Matrix, die unmittelbar und durchaus aggressiv ist und die doch tatsächlich gar nicht existiert. Ein leidvolles, trübseliges Paradoxon mit einer falschen Show, einem falschen Zauber von Wundern, Schönheit und Entzücken. Oder es ist, aus der rein materiellen Perspektive, das Spiel einer blinden, organisierten Energie, das keinen Sinn, keine tiefere Bedeutung hat. Und der Mensch erscheint darin als eine Anomalie, als Besonderheit, vielleicht sogar als Störung. Ein Wesen, das auf mehr oder weniger unerklärbare Weise in dieser unbewussten Weite hervortritt. In dieser Wahrnehmung, in dieser Fokussierung auf das reine Absolute, kann das Bewusstsein, die Energie, die sich in der Welt und dem Menschen manifestiert hat, keine Erfüllung finden. Unser Mental muss etwas finden, das all dies, Gott, Welt und Mensch, zusammenbringt. Etwas, durch das sich die Welt, die Natur im Menschen erfüllt und der Mensch in der Natur, im Universum. Und beide müssen sich in Gott wiederfinden, denn das Göttliche wird sich letztlich im Menschen wie auch in der Natur, in der Welt selbst offenbaren. Wir halten für uns an dieser Stelle fest, dass wir die Einheit dieser drei Aggregate, Mensch, Kosmos, Gott, akzeptieren und wahrnehmen müssen. Das stets wachsende Bewusstsein in uns öffnet sich mehr und mehr gegenüber dieser Einheit und auch gegenüber der Integralität, gegenüber der Vollständigkeit dieser drei Wirklichkeiten. Und es muss zu dieser Einheit, zu dieser Integralität auch tatsächlich gelangen, um ganz und gar befriedigt und vollständig zu sein. Denn ohne die Verwirklichung von Einheit können wir weder Mensch noch Kosmos noch Gott wirklich und umfassend verstehen. Oder anders gesagt, ihre Einheit ist die Bedingung für ihre jeweilige Integralität, für ihr jeweiliges Vollständigsein. Umgekehrt ist es so, dass sich diese drei Wirklichkeiten erst dann in unserem Bewusstsein treffen und eins werden, wenn wir jede von ihnen in ihrer Vollständigkeit verstehen. Denn nur in einem vollständigen Wissen wird Wissen eins und unteilbar. Wir müssen daher das Wissen um uns selbst kontinuierlich erweitern und ebenso das Wissen um den Kosmos und um Gott, bis wir uns in ihrer Ganzheitlichkeit bewusst werden, dass das eine dem anderen innewohnt, dass das eine im anderen enthalten ist und dass sie alle eins sind. Denn solange wir sie nur zum Teil wissen, leben wir in der Wahrnehmung von Getrenntheit. Und solange wir sie nicht in ihrer alles versöhnenden Einheit erkannt und erfahren haben, haben wir ihre vollständige Wahrheit nicht gefunden und damit auch nicht die eigentliche Bedeutung ihrer Existenz. Dies bedeutet nicht, dass das Absolute, das Höchste, nicht selbstexistent ist und sich selbst genügt. Gott existiert in sich selbst und als sich selbst und hängt nicht davon ab, ob es den Kosmos oder den Menschen gibt, während der Kosmos und der Mensch sehr wohl auf der Existenz Gottes beruhen. Doch sie sind eine Manifestation der Kraft Gottes, und deshalb muss die spirituelle Wirklichkeit des Kosmos wie auch des Menschen auf eine bestimmte Weise auch in der Essenz des Göttlichen enthalten oder angelegt sein, denn sonst könnten sie sich nicht manifestieren. Das, was hier als Mensch erscheint, ist ein individuelles Sein, ein individuelles Dasein des Göttlichen. In den Worten der Katha Upanishad: Das Göttliche, das sich in Vielheit erweitert, quasi multipliziert, ist das Selbst aller individueller Existenzen. Ein weiterer Aspekt, der für uns als Menschen von wesentlicher Bedeutung ist: Wir selbst gelangen zum Wissen Gottes durch das Wissen um uns selbst und um die Welt. Dies ist für uns, für den Menschen, der einzige Weg. Wir können Gott nicht wissen, wenn wir Gottes Manifestation zurückweisen. Wir müssen unsere eigene Unwissenheit über diese Manifestation zurückweisen und die Ergebnisse dieser Unwissenheit. Denn dann können wir am ehesten unser gesamtes Dasein, unser Bewusstsein, unsere Energie und Freude in die göttliche Existenz emporheben und darbringen. Der Mensch kann diesen Aufstieg, diese Darbringung durch beide Verkörperungen Gottes vornehmen, durch sich selbst als Individuum oder durch das Universum. Wenn er ausschließlich den eigenen, persönlichen, individuellen Weg geht, kann er sich selbst im Unbestimmbaren versenken oder sich darin absorbieren und dabei das Universum verlieren. Wenn er nur durch das Universum zu Gott gelangt, dann kann seine Individualität in der Unpersönlichkeit des universalen Seins oder in seinem dynamischen Selbst der universalen Bewusstseinskraft, der universalen Shakti, untergehen. Er verschmilzt mit dem universalen Selbst oder er wird zu einem unpersönlichen Kanal kosmischer Energie. Wenn er durch beide Verkörperungen Gottes gleichermaßen zu Gott gelangt, wenn er durch das Individuelle und Universale alle Aspekte Gottes erfasst, dann geht er über beides hinaus. Und er erfüllt dadurch auch beides. Er besitzt Gott, das Göttliche, in seinem Sein, und er ist ebenso vom göttlichen Sein, vom göttlichen Bewusstsein, vom göttlichen Licht, von der göttlichen Macht und Kraft, von der göttlichen Wonne und vom göttlichen Wissen durchdrungen, davon umgeben, in Besitz genommen. Er besitzt Gott in sich selbst und Gott im Universum. Und dieses Allwissen legitimiert, rechtfertigt nun die Schöpfung des Menschen, unsere eigene Existenz und durch die Vollkommenheit des Menschen auch die gesamte, universale Schöpfung, die aus dem Allwissen hervorgetreten ist. All dies sind nicht nur Worte oder mentale Vorstellungen, sondern vollständige und tatsächliche Wirklichkeiten. Und zwar dann, wenn wir in eine supramentale und höchste Übernatur aufsteigen und ihre Mächte und Kräfte in die Manifestation hinabsteigen. Und auch wenn diese höchste Vollendung noch schwierig ist und möglicherweise in weiter Ferne liegt, so kann dieses wahre Wissen doch subjektiv erfahrbar und damit wirklich werden. Durch eine spirituelle Reflexion oder Spiegelung oder durch ein spirituelles Empfangen in unserer mentalen, vitalen und physischen Natur. Bis zu dieser konkreten Erfahrung und auch bis zur Spiegelung dieser Erfahrung in unserer Natur ist es jedoch in aller Regel ein langer Weg. Denn zunächst muss der Mensch erst einmal zu dem werden, was er als Mensch verkörpern soll. Er muss zu einem wirklichen Individuum, zu einer Persönlichkeit werden. Er muss sich selbst als Mensch bejahen, behaupten, bestätigen. Er muss sich von anderen unterscheidbar machen, seine eigenen Qualitäten entwickeln und diese ausdrücken. Er muss sich selbst vollständig besitzen und die Führung über sich selbst und sein eigenes Wesen und Dasein übernehmen. Und deshalb muss er sich zu Beginn natürlicherweise und in erster Linie mit seinem eigenen Ego, mit seinem Ich-Sein beschäftigen. In dieser egoistischen Phase der menschlichen Entwicklung, des Menschseins, sind andere, ist die Welt weniger wichtig als er selbst. Oder genauer gesagt, sie sind nur in dem Maße wichtig, indem sie ihn darin unterstützen, sich selbst zu behaupten und zu verwirklichen, oder indem sie das Feld für seine eigene, individuelle Selbstentfaltung sind. Auch Gott ist für ihn in dieser Phase weniger wichtig als er selbst. Und deshalb beobachten wir in frühen religiösen Traditionen, dass der Mensch Gott und die Götter quasi wie eine Milchkuh behandelt. Die Haltung ist: Was tut Gott, was tun die Götter für mich? Was tun sie, um meine Bedürfnisse zu befriedigen? Und wie können sie mich in dem unterstützen, was ich will und in der Welt verwirklichen will? Diese erste und frühe egoistische Entwicklung mit all ihrer Unwissenheit, Rohheit und Gewalt dürfen wir von unserem Standpunkt aus keinesfalls als böse oder als Irrtum der Natur betrachten. Sie ist für das Wachsen des Menschen, ja für ein erstes Menschsein überhaupt, absolut notwendig, unverzichtbar. Der Mensch muss sich aus dem niederen Unterbewusstsein, dem Massenbewusstsein und auch aus dem rein mechanischen Wirken der Natur lösen. Er muss sich als Individuum gegenüber der Natur behaupten, sich von ihr abgrenzen, sich von ihr unterscheiden. Er muss in all seiner Kraft er selbst werden, muss all seine menschlichen Fähigkeiten, all sein menschliches Wissen, all seine Kraft und Freude in einer Weise entwickeln und entfalten, dass er damit die Natur und die Welt im besten Sinne beherrschen kann, dass er die Meisterschaft über sie erlangen kann. Und sein Egoismus ist das, was ihm genau zu diesem Zweck mitgegeben wurde. Solange er seine Individualität, seine Persönlichkeit, seine besonderen Fähigkeiten nicht entsprechend entwickelt hat, ist der Mensch für das größere Werk, das vor ihm liegt, nicht geeignet. Er kann seine Fähigkeiten nicht höheren, weiteren und göttlicheren Zielen zuwenden, oder er kann dies zumindest nicht mit Erfolg tun. Der Mensch muss sich zuallererst in der Unwissenheit behaupten, bevor er sich im Wissen, im wirklichen Wissen, vervollkommnen kann. Vielen Dank fürs Zuhören, habt weiter einen schönen Tag oder Abend. Wir hören uns wieder beim nächsten Podcast, der Fortschritt zum Wissen, Gott, Mensch und Natur, Teil 2. Uns, das Sri Aurobindo Center Berlin, findet ihr unter www.sacb.de, wo auch weitere Texte, Vorträge und andere Beiträge zu Sri Aurobindo und Sri Aurobindos Yoga eingestellt sind.